Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Rudolf Anschober in Begleitung seines Hundes Junior. Rudolf Anschober vorzustellen sollte eigentlich nicht notwendig sein, trotzdem ein paar kleine Details aus seiner Biografie. Er wurde in Oberösterreich-Wels geboren, hat eine Ausbildung als Volksschullehrer und Journalist absolviert, ist schon in wirklich frühen Jahren in die Politik eingetreten, erst in Oberösterreich und war dann von Januar 2020 bis zum 13. April des Jahres 2021 Gesundheitsminister in Österreich. Nach seinem freiwilligen Ausscheiden aus der Politik ist er nun tätig als Berater, Buchautor und Vortragender. In unserem Gespräch widmen wir uns hauptsächlich drei Themen. Einerseits seiner Zeit als Gesundheitsminister, zweitens dem Thema ME-CFS und drittens seinem neuen Buchprojekt, das jetzt im März 2026 herauskommt, mit dem Titel Ermutigung. Darüber hinaus kommen zahlreiche andere Themen auch zur Sprache. Viel Freude beim heutigen Podcast. Schönen Nachmittag, vielen herzlichen Dank fürs Herkommen. Wir sind beide, ich mit dem Rad und dem Zug, du scheinbar mit den Öffis und zu Fuß.
Ich mit dem 60er, danke für die Einladung, bin sehr gerne gekommen.
Wunderbar.
Freut mich, dass ich da sein darf.
Danke, danke.
Und wir da sein dürfen, muss ich gleich dazu sagen am Beginn, ich habe meinen Hund, den Junior, dabei und wenn man manchmal etwas tapsen hört, das ist er.
Wobei, wir könnten ihn gerne noch ins Bild noch holen.
Ja, er wird sicher auftauchen.
Da freuen wir uns dann drüber. Ja. Genau. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen angedeutet, das ist ja normalerweise unsere letzte Frage, wie jemand gerne sterben würde. Jetzt ist das scheinbar gerade Thema bei euch, weil die Nachbarin verstorben ist. Fangen wir gleich mit der letzten Frage an und rollen das sozusagen von hinten auf. Wie würdest du gerne sterben?
Ich muss ganz offen sagen, ich habe das als klassischer Österreicher lange Zeit total verdrängt, dass das logische nächste Etappe ist. Wir haben erst so wirklich intensiv in den letzten Tagen darüber gesprochen, und so einen wirklich präzisen Wunsch, weil wir ja nicht wissen, wie die Umstände krankheitsbedingt sein werden, habe ich eigentlich nicht mitgenommen. Aber ich würde gern mit Freunden beisammen sein. Also ich würde gerne nicht alleine sein, begleitet werden sozusagen und ich würde gern vorher auch noch die Heimaten, die es so in meinem Leben gibt, ein bisschen dabei haben sozusagen, besuchen oder Gerüche mitnehmen von dort oder Erinnerungen zum Beispiel von bestimmten Orten und bestimmten Menschen. Aber das Schönste wäre, wenn diejenigen, die ich am liebsten gewonnen habe in meinem Leben, wenn die dabei wären.
Das ist irgendwie eine interessante, also für mich war das auch ein Prozess, als ich über die Vergänglichkeit nachgedacht habe und den Tod. Die Frage, der schnelle Tod versus sozusagen Siechtum, es wissen, Zeit haben und noch so seine Sachen, nochmal den letzten Tee trinken, nochmal nette Worte, nochmal die Plätze aufsuchen. Und mit der Zeit habe ich mich auch für diesen Weg, dann würde ich mich entscheiden wollen, falls ich es mir wünschen kann. Ja. Ja. Was interessant ist, gell?
Das ist total interessant, weil für mich war in der Zeit, wo ich mich kaum damit auseinandergesetzt habe, mit dem Tod und was das sein wird und wie es sein wird, war immer so die Wunschvorstellung, diejenige, das sagt ja, der hat einen glücklichen Tod, weil der hat nichts gespürt.
Ja.
Und mittlerweile sehe ich das ganz anders. Aber es hängt wahrscheinlich total von den Begleitumständen ab, was Schmerzen betrifft, was medizinische Betreuung betrifft.
Ja. Ja. Es gibt so eine Gesundheitsdefinition, die ich ganz gern mag, die ist von Thomas von Aquin, 12. Jahrhundert. Der hat gesagt, Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung. Mhm. Was für mich konnotiert, dass halt, okay, selbst wenn der Körper krank ist und man leidet, kann man auch immer geistig halt, wie auch immer, mitfühlend sein, freudvoll sein, empathisch sein, all diese Dinge. Wie gehst du in Resonanz mit diesem Zitat?
Ja, mir gefällt das sehr grundsätzlich. Wobei, mein Vater hat Alzheimer gehabt und war schwer dement. Das habe ich schon mitgenommen als Aufgabenstellung, wobei in seiner schweren Demenz etwas geschehen ist, was ich heute zufälligerweise gerade, bevor ich hergefahren bin, zu dir in einer Studie gelesen habe, nämlich diese hellen Augenblicke, die viele miterleben. Das ist sehr faszinierend bei ihm gewesen. Er war Englischprofessor, hat auch ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet, was Übersetzungstätigkeiten und englische Literatur betrifft, Shakespeare in erster Linie. Und das hat ihn sehr, sehr fasziniert. Und er musste dann aufgrund seiner Lebensumstände, Beziehung, Kind gekommen, Klassiker, diesen Weg verlassen. Und er hat ihn aber nie losgelassen. Und deswegen habe ich es für großartig empfunden, wie in der Phase, die schon ein bisschen bedrückend gewesen ist, keine Kommunikationsebene zu finden, zueinander und miteinander, dass er dann plötzlich total aufgelacht hat, als ich versucht habe, mit ihm Englisch zu reden, und plötzlich eine ganz starke Klarheit und Freude gekommen ist. Und das hat eine halbe Stunde oder so gedauert, und das war für mich der schönste Moment in der Abschiedsphase, das zu erleben. Das heißt, ich will damit sagen, es kommt schon auch darauf an, wie das Sterben stattfindet und welchen Weg man geht und wie die Sinne einen noch begleiten.
Ja. Der Alexander Batjani, Universitätsprofessor, hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, der nennt das, glaube ich, Terminale Luzidität. Muss nicht genau stimmen, aber der hat genau darüber geforscht. Mhm. Der ist sozusagen in der Linie des Viktor Frankls und macht genau Forschung über Menschen, die dement sind, die geistig nicht mehr sozusagen so affizierbar sind. In den letzten, da gibt es keinen Zeitpunkt, aber kurz bevor sie versterben, nochmal klarer werden würden und dann die Dinge sehen, was schon ein magischer Moment sein kann.
Ganz was Besonderes, ja.
Und witzigerweise in der chinesischen Medizin, die beschreiben das schon seit Ewigkeiten, dass es sowas gibt. Aha. Die haben da richtige Begrifflichkeiten dafür, die sagen, es gibt die Substanz, das Qing, und dann gibt es den Geist, das Shen, und das Qing ist ein bisschen wie die Kerze, und bevor die Kerze ganz ausgeht, könnte es nochmal eine größere Flamme geben, und so ist es mit dem Geist auch.
Also das ist ein schönes Bild.
Irgendwie ist das, also die beschreiben das schon seit hunderten Jahren, und jetzt scheinbar kommen wir mit der westlichen Forschung da auch ein bisschen in die Richtung.
Ja.
Und also jetzt die Beschäftigung mit der Vergänglichkeit führt dazu, dass du auch sozusagen den Alltag irgendwie anders erlebst, bewusster, deine Rituale, die du eh machst, wie ich das so mitverfolgt habe.
Also ich habe so ein du wirst ja in der Politik immer wieder gefragt, gibt es einen Leitspruch, den sie haben? Mhm. Und da hat es alles Mögliche gegeben, was mir gefallen hat. Zum Beispiel diese Formulierung, alleine wie ein Baum und solidarisch und gemeinsam wie ein Wald.
Okay.
So zu leben, das ist eigentlich das Schönste. Und gleichzeitig habe ich dann später einen Satz gehabt, der mich sehr geprägt hat, muss ich sagen, obwohl er ganz einfach ist, nämlich lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter Tag. So dieses bewusste Leben, dieses Gefühl, dass jeder Tag ein Geschenk ist. Und wenn wir so umgehen miteinander, dann ist auch jeder Mensch ein Geschenk, den wir kennenlernen, über den wir uns freuen können. Oder jedes Tier und jede Pflanze. Und gestern Nacht ein Buch begonnen zu lesen, von einer Amerikanerin geschrieben, die nur die Natur vor ihrem Haus und zum Teil in ihrem Haus beschrieben hat, nämlich die 12 Monate, wie sich die Knospen beginnen im Ende Februar zu bilden, die ersten, und wie das riecht und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was ich viel, viel besser lernen möchte, dieses Bewussterleben, diese Wahrnehmung wieder sensibilisieren, weil ich weiß nicht, ob das mit meinem Berufsleben zu tun hat, schon auch ziemlich oberflächlich in manchen Bereichen geworden bin und dieses Hinschauen und Spüren in manchen Bereichen ein bisschen verlernt habe. Und das ist etwas, wonach ich mich sehr sehne, mir dafür wieder mehr Zeit zu nehmen. Ja.
Aber ich darf dir natürlich ein paar Rosen streuen. Also ich habe mir jetzt sozusagen ein paar Videos angeschaut und Podcaste und hätte herausgefunden, dass du sowieso gerne in die Natur gehst, dass du laufen gehst, dass du Qigong machst. Ja. Und einmal hast du sogar erzählt, dass du Tagebuch schreibst. Mhm. Und dann aber nicht heute ist das und das passiert, sondern 5 schöne Dinge, die dir widerfahren sind. Ja. Und das, also das kriege ich so Gänsehaut. Ich finde das einen so schönen Ansatz, den Tag nochmal Revue passieren zu lassen.
Ja, also für mich war das sehr, sehr wichtig. Ich habe, wann war das, 2012? Ein Burnout gehabt, was mir wirklich nicht gut gegangen ist. Irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich Jahre hindurch mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen bin und Dinge erzwingen wollte, die man nicht erzwingen kann, was Veränderungen betrifft, die ich für notwendig nach wie vor erachte. Und das kannst du nicht erzwingen. Da gibt es in Somalia ein, glaube ich, schönes Wort, nämlich auch wenn du am Grashalm noch so sehr ziehst, er wächst nicht schneller. Und das zu lernen, dass es um Sonne und um Gießen geht und um Zulassen auch geht, um Schützen vielleicht auch, das war einer der Lerneffekte bei diesem Burnout. Und da habe ich dann sehr gelernt, mit Energie umzugehen. Also auch drauf zu schauen, wie ich bewusst auch Energie wieder zu mir nehme. Und von der Ernährung bewusster mit der umzugehen. Es ist ja verrückt in unserer Gesellschaft, dass wir darauf aufpassen, welches Benzin genau wir reinschütten in den Tank. Und da muss die, ich glaube, Oktanzahl heißt das oder so.
Ich habe keine Ahnung.
Ich auch, keine Ahnung mehr. Aber dürfte so sein, aber da geben wir Acht und sind sehr sorgsam. Niemand auf der Welt würde drauf kommen, dass er irgendetwas in den Tank hineinschüttet.
Jeder sagt, ich habe ein kleines Auto, ich weiß nicht mehr, ob es Benzin oder Diesel hat. Ich rufe mal meine Frau an, du, was muss ich da jetzt ab und zu nicht tanken? Also wirklich keine Ahnung.
Genau. Manchmal braucht man es ja, dass man Transporte durchführen kann und ähnliches mehr. Habe ich einfach gelernt, dass das ja bei uns Menschen, also ich habe schon sehr schlampig, was meine Ernährung betrifft, gelebt und eigentlich sehr unbewusst und schnell und so in diesem Politikgetriebe. Da gibt es 5 Brötchen, dort gibt es 3 Salzstangerl mit irgendetwas drinnen und du isst halt, ohne dass du wahrnimmst, dass du isst oder was du isst. Und das bewusst zu lernen, das hat dieses Burnout mit sich gebracht, dass ich auf solche wichtigen Teile des Lebens einfach viel besser Acht gegeben habe. Und dieses Tagebuchschreiben, das war auch ein Lernprozess darin, weil ich gemerkt habe, ich konzentriere mich eigentlich auch sehr auf die Probleme da, Probleme dort, auf das, was nicht funktioniert hat. Das ist das, was uns beschäftigt, ganz stark. Und dieser einfache Trick, unter Anführungszeichen würde ich es jetzt nennen, nämlich am Abend noch einmal zu entspannen und sich zu überlegen, was war denn das Schöne an diesem Tag, das hat mir extrem geholfen. Das ist ganz, ganz einfach.
Fantastisch.
Ein sehr schöner Zugang, dass die Schönheit, das Positive einen anderen, höheren Stellenwert wieder kriegt und damit einzuschlafen mit diesen Gefühlen.
Ich habe einige Zeit mit meiner Tochter, ich habe eine Tochter, wir haben am Sonntag uns immer hingesetzt, ein Buch genommen und uns sozusagen etwas Schönes vorgenommen für die nächste Woche, was wir dann täglich machen würden. Mhm. Kleinigkeiten, schön. Ja, schön. Nur einmal barfuß durch die Wiese laufen oder einen Schmetterling anschauen. Genau. So Kleinigkeiten, aber wenn man das dann täglich macht, in Summe,
prägend.
Das wird dann. Mhm. Und jetzt schreibst du seit wann dieses Tagebuch?
Naja, seit damals, seit 2012.
Fantastisch.
Vor einem Jahr habe ich gewechselt im Übrigen, es war irgendwie notwendig, vom Rückblick auf das Positive hin, auf Erfahrungen des Tages, für die ich eigentlich dankbar bin,
okay.
dass es die gibt. Das ist ähnlich, aber trotzdem ein anderer Zugang.
Ja, ja.
Und ich finde Dankbarkeit nicht alles als selbstverständlich zu nehmen und bewusster damit umzugehen, dass vieles Besonderheiten sind, die wir achten sollten. Also ich kann jetzt nicht wir sagen, sondern ich gehe nur von mir aus. Mhm. Mir tut das gut und ich habe am Beginn es ist immer so schön, wenn man dann von der leeren Seite sitzt, wie bei einem Beginn von einem Buch zum Beispiel. Aber die Tagebuchseite ist auch schön. Und wenn man etwas Neues mit diesem Tagebuch anstellen will und sich vornimmt, dann habe ich zumindest immer so ein bisschen eine Denkhemmung am Beginn, bis dass man dann reinkommt, schon langsam. Und ich habe gemerkt, dass ich die Begrifflichkeit Dankbarkeit nicht so vorrangig in meinem Leben gehabt habe. Und das hat mir gut getan und möglicherweise auch denen ich dann mehr Dankbarkeit gezeigt habe, dass man bewusster wurde.
In der chinesischen Medizin, also ich mache ja chinesische Medizin, ist die Ursache für den Yin-Mangel. Mhm. Und Yin-Mangel ist zu sagen, okay, wir können nicht schlafen, wir brennen aus, wir kriegen einen Burnout oder da. Ja. Die kriegen einen Tinnitus. Die Chinesen sagen, es ist die Begierde, aber das ist nicht körperlich, sondern es ist dann auch, okay, ich will schneller, höher, weiter, ich will das erreichen, ich will das. Also wir lernen ja nicht, zufrieden zu sein irgendwie.
Ja.
Und deswegen steht in diesen Klassikern der chinesischen Medizin, die Therapie eines Yin-Mangels dauert 7 Jahre. Das ist nicht, weil man 7 Jahre jetzt das Richtige essen muss und schauen muss, dass man schlafen kann, sondern ich glaube, von diesem Geistes Trip runterzukommen, dass man zufrieden ist mit den Dingen, die man, und das steht natürlich nicht in den Büchern, aber ich finde das Antidot zu diesem schneller Höhe, das ist die Dankbarkeit. Das habe ich auch irgendwie erst für mich rausfinden müssen, aber Dankbarkeit ist echt eine Kunst, wenn man das, wenn man sich damit beschäftigt.
Ja?
Ja. Also Dankbarkeit ist, also gratuliere jedem, der dankbar sein kann.
Ja? Ja.
Das ist echt eine schöne Qualität.
Das hast du schön formuliert, wenn ich das so sagen darf. Dass Dankbarkeit eine Kunst ist.
Ja, schon, gell.
Das finde ich auch, ja. Schön.
Und das Tagebuch schreibst du und legst es weg? Oder kann es auch mal sein, dass du es dann nach 2 Jahren wieder nimmst und irgendwo aufschlägst und sozusagen schaust?
Das Tagebuch liegt am Nachttisch und neben 3, 4 Figuren, die mich immer begleiten. Und ist ein kleines Büchlein, das nicht nummeriert ist nach Tagen, sondern wo ich selbst die Kalenderdaten sozusagen einsetze. Und ich blättere schon manchmal zurück und wundere mich dann manchmal. Ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn man überrascht ist, wenn man in die Vergangenheit schaut, was da war, auch bei Fotos. Also ich mag haptische Fotos sehr, sehr gern, weil die halt, die meisten sind in irgendeiner Schuhschachtel oder so drinnen und dann beginnt man, weil gerade Interesse da ist, weil man irgendwas sucht zum Beispiel, für irgendeinen Anlass braucht man ein Foto schnell und dann beginnst du zu kramen und entdeckst plötzlich, keine Ahnung, Fotos, wie du 5 Jahre alt gewesen bist und Gesichtszüge von Eltern zum Beispiel, Geschwister, Freunden, Geburtstagsfeier, die erste und ja.
Ich bin wirklich ein Großmeister im Wegschmeißen. Also ich pilgere regelmäßig durch die Räumlichkeiten und schaue, ob ich irgendwas wegschmeißen kann. Ja. Hat dazu geführt, dass ich meine ganzen alten Zeugnisse weggeschmissen habe, dass ich die Fotos weggeschmissen habe und zufälligerweise habe ich unlängst am Dachboden eine Schuhe von mit alten Fotos drin. Und das war dann schon magisch, weil durch das alte Foto kann man sich erinnern an Geschichten, die, wo ich keinen Zugriff mehr hatte. Also das machte dann ein Riesentor auf. Also schmeiße ich ein bisschen weniger weg.
Ja, und ich habe versucht zu lernen, mich zu trennen von allen möglichen Papieren zum Beispiel. Und das hat begonnen, so ein richtiger Prozess mit dem Ende meiner parteipolitischen Tätigkeit. Da habe ich mir gedacht, mein Gefühl war, ich möchte jetzt sehr, sehr viel ganz anders machen. Und das war ein Bereich, ich habe glaube ich 2 Wochen daran gearbeitet, dass ich in dem Haus, in dem wir damals gelebt haben, in der Nähe von Linz, dass ich mir zuerst einmal ein paar Kisten gekauft habe und da ist dann fein, säuberlich alles mit einem Seufzer verbunden. Ja. Und aber auch einer schönen Begegnung, die das ja ist, auch in der Erinnerung, dann abgelegt worden und abgegeben worden, sogar Bücher, wo ich mir nie gedacht habe, ich kann mich von Büchern trennen, die sind dann in die Volkshilfe-Shops in ganz Oberösterreich gewandert und haben, hoffe ich, interessierte Leserinnen und Leser gefunden. Jetzt ist das eigentlich sehr ein kleiner Bestand vergleichsweise, aber bei den Fotos habe ich es nicht geschafft, auch nur eines wegzuwerfen.
Das war nach dem 13. April?
13. April, genau. 2021.
Ich habe mir diese Rede zweimal angehört. Du hast ja gesagt, die große Stärke und der große Fehler an der Rede war, dass sie mit viel Herz gesprochen war, so ungefähr. Ja. Vorhin auch du bist reingekommen in den Raum, Maske runtergenommen, da waren noch 2, 3 Herrschaften, die mit dir reingekommen sind. Mhm. Dann war die Konferenz, dann hast du fertig, Maske wieder auf, dann seid ihr rausgegangen und ich dachte, jetzt hättest du es geschafft, aber nein, die Tür ist wieder aufgegangen und die ganzen Fotografen sind nach. Ja. Jetzt lassen sie dich wieder nicht in Ruhe. Ich dachte, also war das geplant?
Ja, es war ja eigentlich gar nichts geplant, sondern das war ja ein bisschen ein Kommunikationsproblem, weil ich sehr lange und intensiv mit dieser Entscheidung gerungen habe und mich dann im ganz engen Kreis so mit dem Werner Kogler und mit ein paar Menschen beraten habe, wie tun wir da und ist das wirklich klug oder nicht? Und ich habe mir dann gedacht, na, ich muss ja selber spüren, ob ich die Kraft noch habe oder nicht. Und mein Eindruck war und mein Gefühl war, nein, das geht nicht mehr, da mache ich mich kaputt. Und das ich glaube, in der Rede drinnen gehabt, Gesundheitsminister soll auf die Gesundheit schauen und nicht nur auf die der anderen, sondern auch auf die eigene.
Vorbildfunktion.
Genau. Und deswegen ist das ein bisschen chaotisch in der Entstehungsgeschichte gewesen. Und ich wollte eigentlich eine ganz kurze Erklärung, Rücktritt, Begründung, Abgang.
Danksagung noch.
Ja, genau. Dann ist etwas passiert, was mir völlig aus der Fassung gebracht hat, weil da brauchst du ja eine Stimmung dazu, dass du das so, wie soll ich das formulieren, versachlichen kannst oder entemotionalisieren kannst in einer Situation, wo es eigentlich in dir selbst überquellt vor Emotionen. Und wir sind aus dem damaligen Ministerbüro rausgegangen in den Pressekonferenzraum. Muss man sich vorstellen, das ist so ein langer Gang, der ist vielleicht 100, 150 Meter lang und wollten darüber gehen. Und ich habe mir gedacht, ja, noch einmal gut durchschnaufen und konzentrieren darauf, dass die Emotion drinnen bleibt. Und dann haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quasi in einem Spalier aufgestellt. Nein. Und haben Standing Ovation gemacht und Oh. Viele von denen haben geweint.
Ja, boah, bitte.
Und dann hat es mir genauso gepasst. Ja,
bitte.
Und ich bin schon weinend eigentlich reingekommen.
Ja, ja, ja.
Und das, dadurch war das aber völlig außer Kontrolle. Und ich hab halt drauf losgeredet. Und das war jetzt im Nachhinein gesehen, ich finde auch gut.
Ich fand es fantastisch.
Ja.
Nein, wirklich.
Es war für mich so, also schon im Nachhinein betrachtet eine Hochrisikogeschichte, weil du kannst dich völlig verirren in der Sache oder einen Unsinn zusammenreden, weil es halt das eine andere Form von Dasein in dem Moment gewesen ist. Und es kontrolliert dich einfach jede Kamera, da waren sicher, keine Ahnung, 7, 8, 10 Kameras im Raum und die Fotografen alle sehr, sehr, sehr loyal. Also ich glaube, da hat es niemanden gegeben, der mal Böses tun wollte, was ja in der Politik auch manchmal der Fall ist, auch im Umgang zwischen Politikern und Medienvertretern. Ich war dann trotzdem sehr befreit, wie ich rausgegangen bin und dann sind wir ein bisschen spazieren gegangen und gleich hinterm Stubenring ist ja eine kleine Brücke und über die sind wir gegangen und dann hat plötzlich ein Auto gebremst, ein ganz großer schwarzer BMW mit getönten Scheiben. Ich habe mir gedacht, oh Gott, so richtig mit Bremsspur und zwei junge Männer hüpfen raus, schwarze Lederjacke, dunkle Brille.
Ja, ja.
Gedacht, oh je, am letzten Tag.
Jetzt, doch noch.
Wir machen es doch noch das wahr, was mir ja manche angedroht haben. Ich habe ja so 6 Monate war das Polizeischutz. Die sind hergelaufen, auf mich zugelaufen, nicht recht gewusst, was ich tun soll. Ich bin mit der Margit, unserer Pressesprecherin, unserer damaligen, da herumgeschlendert. Und wir haben so ein bisschen durchdiskutiert, was gibt es noch zu tun und gibt es noch was zu tun oder bin ich noch fähig, irgendwas zu tun. Und dann haben die gesagt, das mir angeschaut und haben gesagt, du guter Mann.
Ja, haben wir das alles gesagt.
Und sich umgedreht, sind wieder zum Auto gelaufen und mit quietschenden Reifen wieder weggefahren.
Und die haben die Pressekonferenz gesehen, oder?
Ich weiß nicht. Offensichtlich haben sie das irgendwie Nachrichten oder Radio laufen gehabt.
Also.
Ja, und dann sind die Geschenke gekommen und ein paar Tage vorher so ein Interview gehabt, weil wir ja im Ministerium auch in dieser großen, großen Mischung in diesem Korb, für das man zuständig ist, auch für die Ernährungsfragen zuständig waren und habe erzählt, dass mein Geschmack als Kind von meiner Mutter geprägt wurde, die mir immer einen Mohnlolli gegeben hat, wenn ich ein bisschen zu aufgeregt oder zu laut gewesen bin.
Du hast auch die Mohnstrudel in der Rede nochmal prominent gedankt.
Und die sind, glaube ich, hätte ein Geschäft für Mohnstrudel aufmachen können, aber so viele geschickt wurden dann. Das war alles sehr liebevoll, sehr, sehr schön. Ja.
Also, ich habe die Rede hochgradig schön gefunden, weil du warst total präsent, ganz klar und hast wirklich schöne Sachen gesagt einfach. Also es war, hätte nicht besser sein können.
Ja, ich habe mir es unlängst einmal angeschaut, zum ersten Mal, weil ich irgendein Video gesucht habe und habe das dann plötzlich im Netz gefunden. Und das ist schon gut, sich das einmal anzuschauen, dass auch eine Form von Aufarbeitung einfach ist. So wie das Schreiben des Buches über die Pandemiezeit für mich persönlich eine extrem gute Aufarbeitungsoption gewesen ist, weil du doch mit sehr viel Unsicherheiten dann gehst, wo die Fehler gewesen sind, was Fehler waren, was du anders machen hättest können, was gut gelaufen ist und ja, viel gelernt.
Ich habe es interessant gefunden, in einem Gespräch hast du gesagt, dass Wissenschaftler sozusagen ja präsentieren von bis, also sozusagen die präsentieren einfach, was Sache ist, Pro, Cons, wie auch immer, und Politiker und in dem Fall halt du ihr müsst dann schwarz-weiß, ihr müsst dann ja oder nein sagen, ihr müsst das in eine Schublade stecken, was ja, ja eigentlich unmöglich ist bei so komplexen Dingen. Das ist ja unmöglich.
Ja.
Also das ist schon ein Spagat, der eigentlich kaum machbar ist.
Das war für mich was so ein Lernen, dass Politik schon eine sehr hohe Kunst eigentlich ist, nämlich in der Kommunikation und auch im Umgang miteinander. Weil das Problem ist ja dann noch dazu, du bist zwar zuständig als Gesundheitsminister, aber du hast einen Koalitionspartner, du hast einen Bundeskanzler, du musst mit denen das Einvernehmen herstellen, was nicht immer ganz einfach gewesen ist in der Zeit. In jeder Zeit, das ist immer so bei Koalitionen. In dem Fall, unter Anführungszeichen, halt doppelt schwierig, weil der Zeitdruck das Dominante gewesen ist. Das heißt, wenn man ein, zwei Wochen mit einer Entscheidung zu spät dran ist, dann kann das verheerende Auswirkungen haben.
Und du hast gesagt, das Hauptproblem während der Zeit, als du Minister warst, war eigentlich die mangelnde Vorbereitung, jetzt auf die Corona-Krise. Ja. Also es war ja, ja viel zu wenig Krisenplan, was macht man im Falle von? Das war ja Learning by Doing einfach. Ja.
Es hat gar nichts gegeben in Wirklichkeit. Es war nicht nur in Österreich so, und das ist gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überhaupt kein Vorwurf, überhaupt keiner. Es ist eher ein politisches Versäumnis gewesen, und hat zwar ein Krisenmanagement gegeben im Ministerium, aber das ist 2 Jahre, bevor wir gestartet sind, aufgelöst worden. Es war damals die Pamela Rendi-Wagner, die die Funktion besetzt hat, mit der ich mich immer sehr gut verstanden habe. Aber da haben wir in Wirklichkeit genau von null aufgebaut, und das ist halt in dem Tempo ganz, ganz schwierig, wo auch die Experten und Expertinnen, Wissenschaft sich sehr uneinig gewesen ist, teilweise auch die Positionen sehr schnell dann verändert hat, weil auch die nicht gewusst haben, dann, wie entwickelt sich
weil
das.
Weil man erst gelernt hat.
Genau, genau.
Der Josef Penninger
ja
hat im März 2020 ein Interview gegeben. Ich weiß es noch genau, wer hat gefragt, wie schwer wird die Epidemie sein? Antwort, ich weiß es nicht. Wie lange wird es dauern? Ich weiß es nicht. Wann werden wir Medikamente haben? Ich weiß es nicht. Wann wird es einen Impfstoff geben? Ich weiß es nicht. Also das war das beste Interview, das man hätte geben können.
Das ehrlichste
Interview. Das ehrlichste,
wirklich. Ja, ja, ich habe mit dem Josef oft telefoniert auch, weil ich den ein bisschen kenne, weil er aus Gurten im Innviertel ist und ich ihn auch als Unterstützer für eine Initiative mal kennengelernt habe, wo ich darum gekämpft habe, dass Asylwerber auch eine Ausbildung machen dürfen. Und während dieser Ausbildung es zu keinen Abschiebungen kommen kann, damit sie zumindest eine vollständige Ausbildung dann haben. Und da war der Josef immer sehr unterstützend, und auch bei den ganzen Unsicherheiten war auch unterstützend, aber die ehrliche Antwort war eben, wir wissen nichts in Wirklichkeit, und das war auch sehr widersprüchlich. Ich habe bewusst eine Expertenkommission dann gebildet, zusammengestellt, teilweise zusammenstellen lassen natürlich, weil ich die Leute ja teilweise gar nicht so im Detail gekannt habe, wo wir darauf geschaut haben, dass es sehr unterschiedliche Positionen, dass abgebildet werden und vertreten sind. Das heißt, dass es hat dann immer so funktioniert, ich habe 3, 4, 5 Fragen gehabt, habe die denen geschickt, und dann haben wir Sitzungen gemacht, online meistens. Und dann sind die Positionierungen halt als Antworten gekommen, und dann hast du halt, keine Ahnung, 12, die Pro-Position vertreten, und 5, die Kontra-Position vertreten, und du selbst musst dann was draus machen.
Und du hast gesagt, am Anfang waren die Menschen, die da beraten haben, sehr divers von ihrer Meinung her, und je länger die Krise war, desto mehr wurde es einheitlicher, weil die auch wahrscheinlich mehr Infos gehabt haben.
Genau, genau. Und das haben sich dann auch Leute angeboten. Es ist die Kompetenz einfach gewachsen, es ist Know-how reingebracht worden. Ein Beispiel, wir haben keine Erfahrung eben mit Krisenmanagement gehabt, und das Rote Kreuz hat einfach international ganz viel Know-how gehabt, was Krisenmanagement bei großen internationalen Krisen und so betrifft. Und haben die gleich angeboten und haben den ministeriumsinternen Krisenstab dann sozusagen auch trainiert so richtig. Weil Du machst die erste Verordnung, wo kurz drinnen steht, was zu tun ist oder eben nicht getan werden sollte, besser gesagt in der Frage. Und in dem Moment sitzen 2 Millionen Menschen vom Fernsehgerät, schauen sich das an und jeder hat eine spezifische andere Lebenssituation und das bedeutet etwas anderes. Und in jedem gibt es dann 5 große Fragezeichen, was heißt das in dieser spezifischen Sondersituation für mich morgen in der Früh. Und diese Fragen sind dann natürlich gestellt worden. Und in ein Haus, das dafür nicht vorbereitet war, also das Gesundheitsministerium, und da sind zehntausende Fragen am Tag dahergekommen, das heißt völlig überrollt und teilweise auch nicht in der Lage, die zu beantworten. Was heißt das für einen Friseur zum Beispiel in seiner spezifischen Situation?
Und wenn du dann so schwarz oder weiß, so okay, Lockdown oder nicht, Impfung oder nicht, also das war später, aber...
Das war später, genau. Wir haben ja von Beginn an darauf hingearbeitet, dass die Impfung eine Lösungsoption oder sagen wir so, Unterstützungsoption, Lösung gibt es nicht in der Frage.
Die Entscheidung hast du dann, also nehme ich in den Entscheidungsprozess mit, natürlich du hast diese Berater gehabt, du bist dann einen Wald spazieren gegangen und hast dann, oder wann hast du dann entschlossen, ja oder nein, oder links oder rechts, also oder die Dusche, oder also oder hast du Listen gemacht?
Nein, ich habe so die Arbeitspraxis mir angewöhnt, dass ich so relativ bald in der Früh aufgestanden bin, 4-5 Uhr in der Früh, und dann einfach mir ein Netzwerk organisiert habe von Know-how-Institute, internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und mir die in der Früh durchgeschaut habe. Was ist Stand des Wissens? Was sagen Leute, denen ich vertraue, da draußen zum Beispiel oder andere? Wie wird es international gesehen? Was sagen die Südafrikaner? Was sagt die WHO? Was sagt ECDC? Und das ist eigentlich fast jeden Tag sehr prägnant in Verlautbarungen, Informationen, Hintergrund, Berichten etc. abrufbar gewesen und habe versucht, mir da eine Grundmeinung sozusagen zu bilden, weil die Detailentscheidungen müssen ja auf Basis einer Grundpositionierung oder einer Grundstrategie im Umgang mit. Und das, was ich gelernt habe damals, ist halt diese Nichtübertragung erfolgt am besten dann, wenn wir einen Abstand voneinander halten. Aber das Problem war, erstens auf die Frage, was heißt das für uns, für unsere Psyche, sind wir relativ spät gekommen, muss ich ganz offen gestehen. War ein Kinderarzt dann aus Salzburg, der angerufen hat und gesagt hat, ich finde, da müsste ein Psychiater mitreden oder ein Psychologe mitreden in der Expertengruppe. Und ich habe gesagt, fein, Sie sind hier mit berufen. War schon mit dabei, sie haben ja alle alles gratis gemacht, alle ihr Know-how eingebracht, jeder und jede mit bestem Wissen und Gewissen. Und daraus ist dann eine Meinung, eine Entscheidung entstanden, die, und das war die nächste Schwierigkeit, dann in Rechtsparagraphen eingegossen werden musste. Das ist ja nochmal etwas Zweites, ob du weißt oder glaubst zu wissen, was die richtige Position ist. Man muss sich vorstellen, wir haben damals nicht einmal gewusst, wie die Übertragungswege stattfinden. Genau. Die Weltgesundheitsorganisation hat bis Sommer 2020 sich geweigert, eine klare Aussage zu treffen, wie die Ansteckung erfolgt.
Ich kann mich erinnern, wir haben so ein Buch über Infektionserkrankungen aus Sicht der chinesischen Medizin geschrieben, kam raus in einem Verlag dann, Wissenschaftler, und wir hatten Online-Meetings und da war ein Virologe und der hat dann, das war im Sommer 2020, der hat gesagt, wenn du jetzt Patienten nimmst oder 10 Menschen und du bläst denen sozusagen 10 Viren auf die Schleimhaut, er kann nicht sagen, wer dann krank wird oder nicht. Obwohl es ist komplex. Medizin ist hochgradig komplex. Also selbst wenn du das auf die Schleimhaut kriegst, weißt du nicht, wer krankt und oder nicht. Ja. Und das war sicher einer der bestinformiertesten Menschen, die es da gab. Also Medizin ist komplex.
Medizin ist total komplex, Und ich finde ja, Wir sollten die Zeit aufarbeiten, aber nicht in der politischen, parteipolitischen Schlammschlacht, sondern indem wir daraus lernen. Und genau diese scheinbar einfache Aussage, Medizin ist komplex, das ist ja ein Teil. Wenn wir das verinnerlichen, wenn wir das lernen für unser zukünftiges Leben, dann ist es ja ein großer Schritt in Richtung Gesundheitskompetenz, wo wir, finde ich, in Österreich ja ohne dies ein Thema haben und wo wir sicher weiter miteinander lernen können.
Du verwendest den Begriff der Gesundheitskompetenz immer wieder. Und wenn ich das richtig verstehe, heißt das nur, dass, okay, wie gehen wir sinnvoll mit uns um? Also ganz normales Verhalten, wenn ich krank bin, fahre ich nicht mit der U-Bahn. Das ist Gesundheitskompetenz.
Das ist zum Beispiel Gesundheitskompetenz, dass ich Verantwortung übernehme und weiß, warum ich das tue. Genau. Oder wir haben einen Riesenunterschied in Österreich zwischen Ostösterreich und Westösterreich, was die gesunde Lebenserwartung betrifft. Und die Westösterreicher habe ich gestern erst gelernt.
Okay. Ich weiß es auch nicht, ja. Die Westösterreicher, ja.
Die Westösterreicherinnen und Westösterreicher werden um etliche Jahre, sind die länger gesund.
Ja.
Weil es ja so ein Paradoxon gibt, dass wir in Österreich ja sehr viel Geld vergleichsweise in das Gesundheitssystem investieren. Relativ eine hohe Lebenserwartung haben und im Vergleich dazu die gesunde Lebenserwartung, also die Phase, die wir gesund verbringen, eine vergleichsweise auch im internationalen Vergleich, vor allem im europäischen Vergleich, geringer ist. Und die Westösterreicher haben eine deutlich höhere gesunde Lebenserwartung als die Ostösterreicher. Und das, da gibt es natürlich Rätsel, warum das so
ist. Das ist die Frage, genau.
Ja. Aber es könnte etwas mit einem unterschiedlichen Lebenswandel zu tun haben. Und Lebenswandel ist auch wieder Gesundheitskompetenz, weil wenn mir klarer wird und bewusster ist, was ich meinem Körper antue durch XYZ, dann, oder wie wichtig Bewegung zum Beispiel, bin ein absoluter Bewegungsfan mittlerweile geworden, für uns ist, dann würden wir uns, glaube ich, auch anders verhalten.
Du hast ja in dieser Rede am 13.04. auch noch einmal die Prävention hervorgehoben. Stimmt mein Eindruck, dass als du Gesundheitsminister wurdest, hattest du wahrscheinlich so innerlich irgendwie einen Plan, das und das und das und das, das wäre schön, wenn du es machst. Und dann kam aber innerhalb von kurzer Zeit sozusagen Covid und dann war alles anders.
So
und dann war einfach wenig Zeit für Prävention.
Ja, ja. Das wäre eines der zentralen Projekte gewesen. Die Menschen, und da gibt es viele, die im Bereich Prävention eigentlich etwas bewegen wollen und einen Beitrag leisten wollen, nämlich aus ganz unterschiedlichen Richtungen zusammenkommen. Ich finde ja diese Vielfalt von Zugängen oft als die ganz große Chance, die was Neues entstehen lässt und auch neue Formen von Zugängen und Berührungen ermöglichen. Und eine der Geschichten war für mich auch ein Paradoxon gewesen, dass ich mir in Vorbereitung der ersten Parlamentsrede, die ich gehabt habe als Minister, habe ich mir die Reden meiner Vorgängerinnen und Vorgänger angeschaut. Habe mir ausdrucken lassen und habe mir die Mühe gemacht, das zu lesen.
Ja.
Und das war total schön, weil am Beginn jeder Mensch
hat so, genau.
Feuer hat und
Okay. Dann machen wir Pause.
Ja, machen wir Pause.
Genau. Gut. Wir waren jetzt kurz unterbrochen wegen des Telefonates. Wir waren irgendwie bei der Prävention und haben da ein bisschen angefangen.
Genau. Ich wollte erzählen mit den Antrittsreden der einzelnen Minister, Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister. Und eines war bei allen Reden gleich, nämlich der Vorrang für die Prävention. Und das hat sich eigentlich nie wirklich etwas getan und verändert. Wahrscheinlich, weil die Alltagsdynamik so groß ist, dass wenig Gestaltung möglich gewesen ist, oder aus welchen Gründen auch immer. Aber da glaube ich, haben wir ganz, ganz viel in Österreich zu tun.
Ich war mal, die Ärztekammer hat so verschiedene Gremien und in einem der Gremien sitze ich auch drinnen. Und da hatten wir einen Gesundheitsökonomen und der kam mit der Theorie, aber das ist nur eine Theorie, Burnout-Prävention. Er hat gemeint, wenn ein Patient A ein Burnout bekommt, dann kostet es Faktor X. wenn der oder nein, so, wenn man Prävention macht, dann kostet es Faktor X. Mhm. Wenn ein Patient Burnout bekommt, die Therapie X mal 10. Wenn der Burnout-Patient in Frühpension geht, kostet das X mal 100 den Staat. Ja, so, das war seine Rechnung. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ja.
Also würde der kluge Hausverstand sagen, das müsste sich doch eigentlich auszahlen.
Genau.
Für uns als Gesellschaft bringt man das durch? Nein. Wie interessant.
Ja, ich glaube, das
wobei
ist ganz
ich finde,
stark.
Ich finde Burnout-Prävention, weil Gesundheit komplex ist, auch ein komplexes Thema, weil das total individuell ist, warum es einen erwischt.
Genau.
Also so einfach ist das nicht.
Ja, und hat halt wahrscheinlich sehr viel auch mit unserer Kultur insgesamt in dieser Gesellschaft. Was sind Werte? Wie lassen wir uns treiben?
Ja,
brauchen wir wirklich dieses immer höher, immer schneller, immer mehr?
Ja.
Und das sind halt Bereiche, die sich sehr schwer mit erstens, zweitens, drittens Präventionsmaßnahme ABC verändern lassen, sondern das sind Prozesse in einer Gesellschaft. Aber sich dessen bewusst zu sein und mit ihnen zu beginnen, wäre schon einmal ein Anfang, finde ich. Und den Diskurs darüber zu führen. Wir reden ja über viele Dinge in unserer Gesellschaft, die vielleicht nicht so wichtig sind wie unsere Gesundheit.
Ja. Aber du hast es auch auf deiner Agenda gehabt und dann kam Covid und dann...
Genau.
Hast du da schon konkretere Pläne gehabt, also was man, wo du ansetzen hättest wollen?
Ja, ich wollte es eher so angehen, einmal Prozesse zu starten. Das heißt, Partnerinnen und Partner zu finden. Genauso habe ich es bei der Pflege begonnen. Bei der Pflegereform waren wir schon weiter. Das war das zweite große Ziel, Pflegereform zu realisieren. Und das dritte, was ich vorgehabt hätte, wäre gewesen, am Alter zu arbeiten. Das heißt, ein anderer Umgang mit dem Alter. Also ich finde ja, dass es in Südeuropa immer total spannend, dass es dort alte Menschen vielfach die Weisen sind.
Ja, ja. In Asien ist es noch viel respektvoller vor älteren Menschen. Also in Tibet, also in vielen dieser Ländern hat man irrsinnig Respekt vor den Qualitäten.
Und das ist bei uns völlig das Gegenteil und teilweise total diskriminierend und entwürdigend.
Ja, ja.
Und das anzugehen, auch wieder eine Geschichte, die man nicht in einer Legislaturperiode, deswegen wird es wahrscheinlich auch von vielen Politikerinnen und Politikern nicht gemacht, weil man das nicht eröffnen kann, weil es nicht den und den messbaren Effekt innerhalb einer kurzen Zeit gibt. Also ich wollte einen Prozess starten mit Partnerinnen und Partnern, die in diesem Thema ein großes gemeinsames gesellschaftliches Projekt zustande bringen und jeden dazu einladen.
Mhm.
Das war immer so mein Politikstil, wo ich einfach glaube, dass wir haben so viele spannende Menschen in dem Land, so viele Leute, die sich Know-how erarbeitet haben, die Erfahrungen gesammelt haben und denen man es tun machen lassen sollte. Und daran mangelt es, glaube ich, an diesem Türen öffnen und an dem Zugang und Menschen auch zu versichern, dass das einen Sinn macht, wenn sie Zeit investieren, Ressourcen investieren, dafür, dass sie einen Beitrag leisten für ein großes gemeinsames Entwicklungsprojekt, Weiterentwicklungsprojekt. Und das ist alles vor ziemlich genau 6 Jahren, oder? Vor ziemlich genau 6 Jahren überrollt worden.
Ja,
weil da haben wir dann die ersten Fälle gehabt.
6 Jahre, ja.
Ende
genau.
Februar.
Ja, ja, ja. Es gibt ja genug Themen zum Glück, mit denen wir, über die ich gerne plaudern würde. Gehen wir in dieses nächste Themenfeld rein, die ME-CFS, wo du jetzt ja wirklich dich sehr engagierst zum Wohle der, sagen wir mal, 80.000 in Österreich betroffenen Menschen. Netterweise, also ich kriege immer, das ist übrigens ein bisschen so wie sozusagen die Kommunikation, Wissenschaftskommunikation. Ich habe die sehr gut empfunden als Mediziner, also die Infos, die wir zu Covid-Zeiten bekommen haben, ich muss die eigentlich loben, da waren dauernd Fortbildungen, das wissen wir nicht. Also das war total akkurat, was da, also ich liebe Fortbildung. Wir haben ja eine Fortbildungsverpflichtung als Mediziner. Mhm. Die waren richtig gut. Mhm. Also die waren richtig gut. Und jetzt im ECFS, dauernd haben wir jetzt Fortbildungen. Also
in Wien, ja.
Dauernd Fortbildungen zu dem Thema. Ja, ja. Online, also fantastisch. Ja, jetzt Anfang März ist ein ganzer Tag wieder. Also, es tut sich was.
Und es wird auch angenommen.
Wirklich riesig.
Hunderte
und längst war
bei jedem Tag.
Dr. Stingel, also weiß nicht wie viele, also waren sicher, weiß nicht wie viele online mit dabei waren, aber viele, viele, viele. Ja, es kamen Fragen und also nonstop rein.
Ja, ja, er hat normalerweise bei diesen Veranstaltungen 300, 400, 500, die mit dabei sind. Und gleichzeitig müssen wir noch viel breiter werden, weil eines der Hauptthemen halt das fehlende Wissen in den Gesundheitsberufen selbst, auch in der Pflege etc. ist. Aber das ist halt so, dass neues Wissen in einer Erkrankung, die offensichtlich recht ungewöhnlich ist von ihrem Verlauf her und auch den Risiken, die verbunden sind, wenn man klassische Heilungsmethoden anwendet, das dauert einfach und die Prozesse, denen muss man Zeit lassen, aber sie müssen laufen, das ist das Wichtige. Es gibt ein paar Regionen, wo sie noch nicht wirklich laufen, aber in Wien ist die Weiterbildung unter den Medizinerinnen und Medizinern, glaube ich, sehr gut.
Es ist wirklich, es sind jetzt wirklich laufend Fortbildungen zu verschiedenen Themen. Jetzt war ja gerade diese sozusagen, jetzt war gerade eine, dass ich es richtig sage, ich glaube, eine Psychotherapeutin, die darüber geredet hat, jetzt war gerade die Geschichte am AKH, dass man die Ambulanz nicht auf die Psychiatrie gibt und jetzt gibt es aber gar keine, also es ist okay, es nicht auf die geistige Abteilung zu geben, sondern auf die körperliche. Ja. Es wäre schön, wenn es überhaupt eine Ambulanz gäbe, egal ob die physisch ist, aber so, also es tut sich was, finde ich.
Ja. Und das Zweite ist eben das Errichten von einem Behandlungsnetzwerk, auch für die Menschen, die sich den Wahlarzt nicht leisten können. Und diese Strukturen, die haben wir einfach in Österreich noch nicht. Mhm. Und das ist höchste Zeit, dass die eingerichtet werden. Wir haben halt ein Problem mit der Struktur unseres Gesundheitssystems, weil die extrem zersplittert ist. Jetzt nicht, was die Ärztinnen und Ärzte betrifft, sondern was die Verantwortlichen betrifft. Wir haben Länder, die sich zuständig fühlen und zuständig sind. Wir haben den Bund, der sich zuständig fühlt und zuständig ist. Wir haben die Sozialversicherungen, wir haben die Ärztekammern. Und diese Zersplitterung führt dazu, dass neue Aufgaben schwer durchsetzbar sind und vor allem, dass das sehr lange dauert, bis das dieser doch etwas durch die Zersplitterung behäbige Apparat.
Noch dazu bei so einem Thema, das so wenig Pep hat, so ungefähr. Das ist ein Thema, das niemanden da jetzt voll auf die Bühne holt.
Ja, und wo auch die Betroffenen lange Zeit hindurch nicht gesehen wurden, weil eben die Schwerstbetroffenen meistens irgendwo im Dunkeln erleben, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja. Und die man nicht sieht, die hört man auch nicht und nimmt man nicht wahr in der Gesellschaft. Und wir haben gerade gestern gesprochen, wie muss das vor 20, 30 Jahren, wo es diese Erkrankung ja auch schon gegeben hat, sie ist halt mehr geworden durch die Pandemie, für Betroffene gewesen sein, Menschen zum Beispiel, die, also wie es noch überhaupt keine medizinische Versorgung gegeben hat, für sie spezifisch. Und wenn du dann keinen Angehörigen hast, der sich um die kümmert, bist du in Wirklichkeit in einer unfassbar schwierigen Lebenssituation. Und das ist einfach notwendig, dass wir da eine Struktur schaffen, dass es in jedem Bundesland ein Kompetenzzentrum gibt, wo klar ist, okay, wenn ich den Eindruck habe, ich bin betroffen, wo ich anrufen kann oder wo meine Mutter, mein Vater, meine Tochter anrufen kann und es jemanden gibt, der sich das anschaut und der mit der Krankheit umgehen kann.
Aber das eine ist sozusagen die Struktur zu verbessern, das andere ist natürlich sozusagen das Bewusstsein zu schaffen, dass es das Krankheitsbild überhaupt gibt und dann natürlich Geld für die Betroffenen, die Therapie und das nächste ist aber auch therapeutische Maßnahmen. Also es gibt ja auf vielen Ebenen was zu tun.
Ja.
Wo siehst du am meisten Verbesserungspotenzial?
Müssen wir alles parallel machen. Also wir haben ja Glück im Unglück sozusagen, weil es eine Familie gibt, die sehr hart betroffen ist, was ihre Kinder betrifft, und die gleichzeitig aber Geld hat und die dieses Geld für eine gemeinnützige Stiftung jetzt zur Verfügung stellt. Und diese gemeinnützige Stiftung versucht einer, die unterstütze ich wieder, und die versucht hauptsächlich mit diesem Geld Forschungstätigkeiten zu finanzieren. Und das geht mittlerweile ganz gut. Großes Lob auch der Stadt Wien, die da mitfinanziert, die das verdoppelt, diesen Einsatz. Und dadurch können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen, auch in internationalen Netzwerken. Also da sind wir nicht mehr alleine. Gerade in den USA, solange sie noch dürfen, sage ich jetzt bösartigerweise. Ja. Weil man bekenne die nie, was ihm einfällt, was seinem Denken widerspricht, als neuem Gesundheitsminister. Aber da gibt es ein paar ganz großartige Forscherinnen und Forscher, die mit den Österreicherinnen und Österreichern oder den hier lebenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einem sehr, sehr guten Arbeitsprozess sind. Das heißt, Hoffnung ist, dass es irgendwann den Lucky Punch gibt und man zumindest als Betroffener eine sehr klare, schnelle Diagnose kriegen kann und es möglichst bald therapeutische Zugänge gibt.
Ich weiß eh, dass jeder Vergleich hatscht und deswegen nicht passt, aber in den 90er Jahren war HIV einfach wirklich eine tragische Diagnose. Ja. Und in der Zwischenzeit mit den Präparaten hat man eigentlich eine normale Lebenserwartung. Also das ist ja komplett, hat sich geändert, und waren auch viele Betroffene. Also vielleicht hat man einen Lucky Punch. Also
so ist es, genau. Auf das muss man hoffen und dafür muss man arbeiten. Mhm. Und deswegen ist es super, dass dieser politische Druck, der jetzt schon langsam in unterschiedlichen Ländern entsteht, in Deutschland zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass jetzt 500 Millionen Euro in den nächsten 10 Jahren für die Forschungstätigkeit nur in Deutschland einmal zur Verfügung gestellt werden. Und das heißt, wir sind jetzt in den letzten 2-3 Jahren haben wir wirklich ganz, ganz große Fortschritte gemacht. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und das ist so meine Tätigkeit einfach auch im Hintergrund in erster Linie. Wir machen so ein, wir nennen das, ja, ist nicht allzu charmant von der Begrifflichkeit her, einen Stakeholder-Prozess, wo wir die Betroffenen und alle, die in diesem System auf die eine oder andere Art und Weise auch betroffen sind, von der BVA bis zur Gesundheitskasse, bis zu den Wissenschaftlerinnen, Medizinerinnen, die holen wir an einen Tisch und versuchen in einer respektvollen Art und Weise A, die Informationen auszutauschen, also ein Netzwerk, Informationsnetzwerk zu bilden, und andererseits gemeinsam an Strategien zu arbeiten, wie wir in Richtung Lösung kommen können. Und das finde ich sehr faszinierend. Mit wenigen Ausnahmen funktioniert es sehr, sehr gut, dass Menschen, die sich öffentlich eher attackieren, dann in einem geschützten Rahmen
ein gleiches Ziel
entwickeln und dann auch eine viel größere Bereitschaft da ist, einen Beitrag zu leisten. Mhm. Weil wenn du der Angegriffene, der Attackierte bist, ziehst du dich eher zurück, verteidigst deine Position, und das geht ganz gut, und das ist halt recht arbeitsintensiv, aber führt, glaube ich, oder liefert einen Beitrag dazu, dass jetzt das Bewusstsein steigt. Also wir haben versucht, sehr unkonventionell zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel einen der renommiertesten Fotografen der Welt, den Brent Sturton, aus den USA engagiert, um diese Erkrankung sichtbar zu machen.
Weil man ich lebe außerhalb von Baden, und also im Sommer war Baden gut plakatiert mit den schönen Plakaten, also auffallend.
Ja, der Brent Sturton ist, ich habe ihn dann begleitet bei einigen Besuchen von Betroffenen, die sich natürlich freiwillig gemeldet haben und zur Verfügung gestellt haben. Und ein Bär von einem Menschen und weich und sensibel gleichzeitig. Das habe ich sehr faszinierend empfunden, weil er extrem unter Druck war. Manche Betroffene haben das nicht länger als 4-5 Minuten ausgehalten. Dass sie fotografiert werden, und er hat es in diesen 4-5 Minuten geschafft, der Erkrankung ein Bild zu geben und damit aus dieser Anonymität rauszuholen, aus dieser Unsichtbarkeit rauszuholen. Das war der Versuch und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, so arbeiten wir.
Ja. In Deutschland, und das ist schon, also wir hatten ja eine Kollegin, die assistierten Suizid engagiert ist, weil diese Zahlen schon auch eindrucksvoll sind oder alarmierend, dass die größte Todesursache von ME-CFS-Patienten bei jungen Menschen ist Suizid. Ja. Also das ist schon...
Ja, es ist große Verzweiflung ist da vorhanden und ich tue mir das sehr schwer. Was sagst du an Menschen, der überhaupt keine Perspektive mehr sieht, der das Gefühl hat, er hat keine medizinische Betreuung, niemand kümmert sich um ihn oder um sie? Es sind ja 2/3 Frauen betroffen, sehr, sehr viele junge Menschen betroffen und sich auch im Stich gelassen fühlt von der Gesellschaft. Und jedes Licht, jedes Geräusch als Auslöser von einem unfassbaren Schmerz empfindet. Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, dass wir Fortschritte machen, weil das ja auch eine Perspektive für die Erkrankten ist.
Und also ich finde die Angehörigen, also ich betreue ein paar betroffene Patienten, nicht die ganz schweren Fälle, weil die schaffen es ja gar nicht, physisch in die Ordi zu kommen, aber halt die leichteren Fälle und so. Aber die haben ja immer ein Netzwerk oder 2, 3 Menschen, die sie unterstützen und die leisten ja Unermessliches.
Und die muss man stützen.
Unbedingt, ja. Genau. Also die darf man irgendwie, glaube ich, nicht vergessen, macht ihr wahrscheinlich eh nicht. Aber.
Ja, also es gibt also eine Initiative der Angehörigen, pflegenden Angehörigen und deren Sprecherin ist sehr eng bei uns mit dabei, sitzt immer mit am Tisch, bringt die Thematik ein und es gibt mittlerweile auch von der BVA wird gearbeitet am Entwurf für oder an Vorschlägen und Maßnahmen für Angehörige, um die zu stützen, damit die nicht völlig ausbauen. Das ist ja auch eine extrem anstrengende Tätigkeit. Ganz schwierig.
Und deine Motivation, das zu machen, weil du könntest ja, gut, du bist ja jetzt Autor, Vortragender, Berater, also du hast ja. Halt viele Möglichkeiten, also warum gerade das?
Mir hat die Familie Streuk einfach einmal angesprochen und das ist halt ein Bereich, wo ich das Netzwerk ganz gut kenne und wo ich das Wissen und die auch die Verbindungen in diesem Netzwerk mit einbringen kann. Und und ich habe versucht, so in meinem Stil, wie ich politische Arbeit verstehe, jetzt nicht parteipolitische, sondern politische Arbeit, dass man unterschiedlichste Menschen, Betroffenen auf der unterschiedlichsten Art zusammenbringt, um in einen gemeinsamen Prozess ein Tun auszulösen und zu erreichen. Das habe ich versucht umzusetzen und das gelingt eigentlich immer besser. Das ist eine recht schöne Erfahrung.
Also, ich finde diese Zahl, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 80 bis 100.000, das ist jeder 100. Österreich. Also das ist ja ewig viel.
Ja. Also. Und die gibt es halt auch manche, die jetzt sagen, das wollen wir herunterrechnen sozusagen.
Kleiner machen meinst du, oder?
Ja, genau. Weil diese 80 bis 100.000 sind halt sind die Übernahme von internationalen Erfahrungen. Aber dadurch, dass es keine Diagnose jetzt im engeren Sinn immer gibt, dass es viele Menschen gibt, die gar nicht ins System hineinfinden, dass es viele Ärztinnen und Ärzte gerade in Regionen außerhalb von Wien gibt, die das Wissen noch nicht haben im Detail, dass sie feststellen, ob jemand von dieser Erkrankung betroffen ist oder nicht,
Das ist ja auch komplex, weil es gibt nicht den Laborwert oder das Röntgenbild, wo du siehst, okay, so schaut es aus.
Also oder das Blutbild, wo ich sofort am ersten Blick sehe, da gibt es einen Entzündungswert. Ja. Es ist eine komplexe Geschichte und genauso komplex ist ja der Umgang damit. Es ist ja oft der schwere Fehler gemacht worden, dass Menschen gut gemeint in einem Reha-Prozess überlastet wurden und dann wirkt es, kippt es bei dieser betroffenen Gruppe.
Das habe ich auch ein paar Mal erlebt, dass man dann auf einer Reha war und dann viel zu viel am Ergometer oder so, und dann kompletter Breakdown.
Das ist das PEM, genau. Ja. Und das ist die Schwierigkeit bei dieser Erkrankung. Sie ist etwas sehr, sehr Ungewöhnliches, sehr Besonderes. Wir leben heute in einer sehr vielfältigen Gesellschaft mit vielfältigen auch Erkrankungen. Und das zu lernen, dass Vielfalt Platz hat, Platz haben muss, da haben wir, glaube ich, schon noch einiges zu tun.
Ich frage gerne in letzter Zeit immer bei den Podcasten, womit die Menschen sich gerade beschäftigen. Jetzt weiß ich, hast bald ein neues Buch draußen, aber womit beschäftigst du dich gerade? Was sind die Themen, die dich gerade...
Also, ich bin ein ganz ein leidenschaftlich politischer Mensch, auch nach dem Ausstieg aus der Parteipolitik geblieben. Und für mich ist zum Beispiel ein Pflichttermin, dass ich mir den Wahltag in den Vereinigten Staaten von Amerika diese Nacht immer anschaue. Ja, das heißt, da wird CNN zweiter und dritter Sender eingeschalten. Und dann sitze ich heute bis um 5, 6 in der Früh mit meiner Partnerin, die erfreulicherweise auch sehr politische Frau ist. Vielleicht im Internationalen sogar politischer als ich. Vor dem Fernsehgerät.
Sie war in anderen Ländern.
Und wir bangen dann. Und diesmal habe ich mir gedacht, das ist so eindeutig. Da sitzt ein mehrfach Verurteilter in Wirklichkeit, Entschuldigung, dass ich das so formuliere, meint das gar nicht diskriminierend, aber dummer, alter Mensch. Es hat nichts mit Alter zu tun, sondern mit Lernfähigkeit, mit Interesse, mit einem positiven Zugang zu Menschen, zum Leben, auch mit einem Frauenbild, das ja Katastrophen ist. Und daneben gibt es eine Vizepräsidentin, die Juristin ist, die gescheit ist, die engagiert ist, die auf Menschenrechte steht, die eine Demokratin ist. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht, dass das verloren geht. Und dann verlieren wir Bundesstaat für Bundesstaat. Und um 5 Uhr früh bin ich zum Kühlschrank gegangen und habe etwas getan, was ich noch nie in meinem Leben um diese Zeit gemacht habe. Ich habe eine Flasche Weißwein rausgenommen, habe die aufgemacht und habe mir gedacht, die Welt ist verloren. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, denn der ist jetzt zum zweiten Mal dann Präsident. Der hat gelernt, er hat jetzt Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus und hat die Berater, die ihn in der ersten Periode noch zurückgehalten haben, nicht mehr, sondern lauter Scharfmacher um sich geeint. Und das wird fürchterlich. Und dann haben wir gedacht, so, und jetzt trinke die Flaschen Wein, hör mit Politik auf und mach mir ein schönes Leben, wie man so schön sagt. Was immer das dann ist, weil das ist ja kein Widerspruch, Politik und schönes Leben, ganz im Gegenteil, ich finde, das ist eine der schönsten Tätigkeiten, sich zu engagieren. Und dann war ich wild entschlossen am ersten Tag, dass ich das so umsetze, habe schon Pläne gehabt und alles Mögliche und nach 2, 3 Tagen haben wir gedacht, das gibt's doch nicht. Wie kommen wir aus dem raus, dass wir jetzt alles negativ sehen und das Gefühl haben, die Gesellschaft, der Planet fährt an die Wand, wo ja das Risiko tatsächlich groß ist. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt nehme ich mir 2 Monate Zeit. Es ist ja schön, dass ich jetzt ein bisschen mehr mit meinem Zeitbudget selbstständig umgehen kann und mache mich auf die Suche nach dem Positiven. Mhm. Und das war der Ausgangspunkt für das Buch, was jetzt bald erscheinen wird. Und das war für mich so schön, so viele Menschen kennenzulernen, die es probiert haben und sich engagiert haben für etwas und aus teilweise Zufälligkeiten, aus aus ganz unterschiedlichen Gründen heraus es durchsetzen konnten, dass es zu großen Veränderungen kommt. Und dann haben wir gedacht, warum kennen wir das eigentlich gar nicht? Gell? Und hat man dann angeschaut, warum kommen positive Nachrichten im Regelfall in unserer Medienwelt nicht vor? Mit ganz wenigen Ausnahmen. Ö1 ist da teilweise eine Ausnahme. Ja. Der Standard bemüht sich. Die Presse macht einmal im Monat die gute Presse. Ja, ja. Aber das ist ja alles marginal im Vergleich zur großen Wucht, die über uns drüber rollt. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass red viel mit Psychologen und Psychologinnen, Psychiatern, aber die Tatsache, dass wir in Deutschland, ich glaube, 23% mittlerweile psychische Erkrankungen haben, dass das sehr viel mit diesem Phänomen des Negativismus zu tun hat, dass man immer daran glauben, dass wir eine gute Zukunft haben können. Und was macht das mit einem, wenn man, ich meine, es ist sehr unterschiedlich, was ist eine gute Zukunft, aber alleine mal nachzudenken und sich zu überlegen, hey, was wäre eigentlich für mich lässig, dass wenn ich in 10 Jahren mich am selben Tag wieder her sitze, was würde ich gern sein, erleben, wie sollte dieser Weg dorthin ausschauen und so weiter und so fort. Das ist ja ein irrsinnig schöner Prozess, wenn man den macht und Bilder entwickelt, worauf man sich freut im Leben. Und wenn man das mit anderen gemeinsam macht, noch viel, 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 viel schöner. Ich mache so Workshops zu solchen Fragen. Das sind die schönsten Veranstaltungen, die ich habe, weil oft dann nach 1-2 Stunden so richtig die Herzen aufgehen und eine Freude entsteht und eine Zuversicht entsteht. Und irgendwie, das, was mich am meisten beschäftigt, ist, wie kommen wir zu einer anderen Sichtweise unseres Seins? Und wie findet man einen Glauben in uns selbst und an die anderen und in die anderen wieder? Ich glaube, dieses Vertrauen haben wir verloren, zu einem Teil heute. Halt. Es ist ja nicht alles schwarz oder weiß. Und dieses Vertrauen ineinander wieder zu kriegen, das könnte sehr, sehr viel an positiven Energien auslösen. Ich glaube, darum geht es im Augenblick.
Gibt es da irgendwelche, natürlich jetzt im neuen Buch, Ermutigung, kommen sozusagen verschiedene
Beispiele.
Gibt es so 1-2 Menschen, die du besonders sozusagen als Inspiration für dich empfunden hast?
Ja, also das waren für mich die Menschen, die ich noch nicht kannte. Also in Paris habe ich gewusst, da gibt es einen großen Transformationsprozess. Ein Freund von mir ist dort Vizebürgermeister, der diese Transformation umsetzen darf und der das großartig macht, mit einer großen Bewegung in der Stadt mittlerweile. Also da habe ich gewusst, da ist etwas und das war für mich nicht das Neuland. Für mich die schönste Geschichte oder der schönste Veränderungsprozess ist eine Gruppe junger Menschen in Pakistan. Pakistan ist ja der Ort, wo wahrscheinlich die Klimakrise am stärksten ablesbar ist, weil dort die Temperaturentwicklungen schon am höchsten sind. Du hast in manchen Gegenden Pakistans bis zu 50 Grad. Relativ viele Menschen schon, die Hitzetod erleiden. Deswegen ganz, ganz wichtig die Ausstattung mit Strom. Warum mit Strom? Weil dadurch in den Hüttenhäusern Kühlgeräte, Ventilatoren, kaltes Wasser, Pumpen, Kühlschrank, solche Dinge zum Abkühlen in diesen Hitzestaumomenten notwendig sind. Dann ist diese Katastrophe des Krieges gegen die Ukraine passiert, hat die Verwerfungen so am internationalen Energiemarkt ausgelöst. Das heißt, in Pakistan konnten sich die Leute teilweise den Strom nicht mehr leisten und teilweise war die Stromversorgung extrem unsicher, ist oft 3, 4, 5, 6 Stunden ausgefallen. Und dann hat es eben eine kleine Gruppe gegeben, die gesagt haben, okay, Regierung hilft uns nicht, es gibt keine Förderungen für irgendetwas, was machen wir? Und sie haben versucht, Sonnenkollektoren aus China zu importieren. Und China produziert mittlerweile auf einem Preisniveau, das schon sehr, sehr, sehr interessant ist, leistbar ist für ganz viele Menschen. Und die haben ja, Importe durchgeführt, wo dann der Solar Collector um 60 bis 80 Dollar sozusagen verkauft wurde. Also wirklich leistbar. Und dann hat es YouTube-Filme gegeben, wie man den selbst installieren kann, den Sonnenkollektor. Und es ist eine Bewegung entstanden von unten, Power to the People im besten Sinn, die dafür gesorgt hat, dass es eine Eigenständigkeit bei der Stromversorgung gegen die Hitze und für ein bisschen Wohlstand gibt. Mittlerweile ist Pakistan die sechstgrößte Solarmacht der Welt.
Okay.
Nach 3 Jahren. Das heißt, das ist ein gemeinsames Projekt geworden in der pakistanischen Gesellschaft. Das Ganze hat in die Nachbarstaaten ausgewirkt und mittlerweile gibt es die größten Zuwächse von Solarenergie in den afrikanischen Staaten, die dasselbe Modell realisieren. Also von der Elfenbeinküste bis. Ja.
Aber du bist nicht nach Pakistan gereist, um es dir physisch anzuschauen.
Genau, das habe ich telefonisch gemacht bzw. nachgelesen. Und es gibt von der New York Times einen großartigen Korrespondenten in Pakistan, der immer wieder so Reportagen gemacht hat mit von Hitzebetroffenen, auch von Opfern und wie es denen geht, wie die Lebenssituation ist. Aber in dem Fall bin ich nicht vor Ort gewesen.
Ja. Aber ein paar der anderen Plätze hast du aufgesucht, habe ich
das verstanden? Ja, ja. Bin in Turku gewesen, in Kopenhagen gewesen, in Ljubljana, in Bologna. Also in Europa, überall dort, wo ich gehört habe, da tut sich etwas Spannendes. Oder manche haben mich auch eingeladen dann. Die sind ja untereinander teilweise dann vernetzt, lernen voneinander. Ja. Und es war eigentlich überall die gleiche Geschichte, nämlich eine Handvoll Leute, die aktiv geworden sind. Bologna ist also ein schönes Beispiel. Es ist eine Stadt, die ich total liebe. Und die älteste Universitätsstadt, die Stadt, die von sich behauptet, die Stadt des Wissens zu sein. Und dort hat es Unfälle, Verkehrsunfälle gegeben, wo Kinder Opfer gewesen sind. Und dann hat es eine Initiative hat sich gebildet von Müttern und Vätern, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen, dass unsere Kinder sicher in die Schule gehen können, auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad und nicht tagtäglich gefährdet sind. Und dann haben sie mit Experten geredet, haben die eingeladen und dann haben sie ein Programm ausgearbeitet, ganz einfache 4, 5 Punkte, dass der öffentliche Verkehr ausgebaut wird, die Straßenbahn hat gefehlt in Bologna und dass das Tempo reduziert wird und nur mehr Tempo 30 in der ganzen Stadt gilt. Und das haben alle in Bologna für völlig illusorisch erachtet, weil Bologna ist so richtig die Autostadt. Dort jeder, der sich das irgendwie leisten kann, fährt mit irgendeinem Lamborghini oder mit so irgendetwas herum in der Gegend. So Männer. Die haben sich mit den Parteien im Stadtparlament von Bologna zusammengesetzt und siehe da, plötzlich haben sie eine Mehrheit gefunden dafür. Das ist beschlossen worden, die Unfallszahlen sind total zurückgegangen. Die rechten Parteien haben eine Petition gestartet und wollten eine Volksabstimmung in der Stadt dagegen haben. Sie haben aber nicht einmal genug Unterschriften für das Einbringen einer Abstimmung zustande gebracht. Und jetzt ist das umgesetzt, es gibt Tempo 30, außer bei den Durchzugsstraßen, das finde ich auch okay. Eine riesengroße Straßenbahn wird gebaut, 56 Kilometer lang, quer durch Bologna, wird alle großen Bevölkerungszentren, schulisches Zentren, Einkaufszentrum, Bahnhöfe miteinander verbinden. Das heißt, die Stadt wurde von 6, 7 Leuten total verändert. Im Wohle.
Ja, ja. Wenn ich mir das so anhöre, denke ich mir, okay, jetzt kommt dann das Buch raus und das ist dann wie ein Schneeballeffekt. Oder dann kommt, dann hörst du von der nächsten Story und die nächste Stadt. Also da,
das wäre das Schöne, genau.
Kannst du dann gleich Folgebücher planen, falls du wolltest.
Ja, Also ich glaube, dass das dann sehr viel stärker auch, ich hatte die ehemalige Digitalministerin von Taiwan sehr, sehr inspiriert, die sagt, das ist eine ethische Digitalfrau. Mhm. Also eine Frau, die von künstlicher Intelligenz bis sogenannte soziale Medien, die ja höchst unsozial sind, sagt, wir müssen die umlenken, dass sie den Menschen dienen. Mhm. Und das auch umgesetzt hat in ein paar Bereichen, zum Beispiel, was ich irrsinnig schön empfinde, in Taiwan hat es dasselbe Problem mit Fake-Videos gegeben, mhm. Deepfake-Videos. Ich bin einmal Opfer davon gewesen und habe gesehen, dass es im Internet ein Video gibt, 6 Minuten dauert es, und in diesem Video sage ich, dass das Produkt XY ein Wundermittel gegen Diabetes ist. Mhm. Ich habe das Mittel nicht gekannt, sondern das war einfach künstliche Intelligenz, hat eine ORF-Aufnahme von mir bearbeitet und hat mir das in den Mund gelegt, und so sind ein paar hundert Menschen dazu verführt worden, dass sie dieses Präparat kaufen, das möglicherweise wahrscheinlich sinnlos ist für viele. Und das alle suchen jetzt nach gesetzlichen Möglichkeiten. Sie hat das ganz einfach gemacht als Digitalministerin. Sie ist hergegangen und hat an 200.000 Menschen ein SMS schicken lassen, mhm. ob sie in dem Bereich Kompetenzen haben und ob sie sie einbringen wollen, mhm. in Richtung eines Gesetzes. Dann hat es ein paar hundert gegeben, die gesagt haben, ja, ich bin im Digitalbereich tätig, ich kenne mich aus, wie so ein Deepfake-Video produziert wird, mhm. und so weiter und so fort. Stelle mich dem gern dafür zur Verfügung. Dann hat künstliche Intelligenz einen Nachmittag dafür verwendet, dass ein Moderationsprozess realisiert wurde zwischen diesen 50, 60 Leuten. Und am Ende des Tages war ein Gesetzeswerk fertig. Das ist mit einer Mehrheit von 80% beschlossen worden. Mhm. Und das alles in einem sehr kurzen Zeithorizont wieder. So diese Geschichte, Experten, Expertinnen aus der Gesellschaft reinzuholen in die Politik, die Türen zu öffnen und zu sagen, bitte helft uns in der Frage. Und wenn man das tut, dann kommt was Gutes raus. Und das sollte man viel mehr lernen. Und meine Vision ist irgendwie, wenn das mehr werden, die so Veränderungsprozesse schaffen, dann sollte das möglicherweise auch ein digitaler Prozess sein, wie man es multipliziert und mhm. sichtbar macht. Mhm. Mit Fotos, mit Bildern, mhm. weil das fehlt halt im Buch ein bisschen. Ja.
Aber also ist das jetzt echt schon ein angedachtes Folgeprojekt für dich? Okay, da bist du echt schon... Damit du nicht langweilig werden.
Nein, aber es ist ja so, dass je mehr Leute aktiv werden, desto mehr steigen auch in so Prozesse ein und machen mit und unterstützen. Und ja, es ist dieses Bild, Schneeballeffekt trifft es, glaube ich, ziemlich.
Und ich war vor 1-2 Jahren auf einer Konferenz in Taipei. Also falls du dort mal hinfahren wolltest, große Empfehlung, weil fantastisches Land. Also ich war so begeistert, weil also ich kenne Länder, gerade in Südostasien, wo die Menschen wenig Wohlstand haben, mhm. aber halt liebevoll sind, dankbar sein, all diese Qualitäten, die wir nicht haben, denen es gut geht.
Ja.
Und dort haben die Menschen Wohlstand finanziell und sind trotzdem liebevoll, die hören dir zu, die helfen dir über die Straße.
Ja.
Das ist so selten in unserer Gesellschaft. Menschen, die denen
dass beides
gut geht und trotzdem diese, also hätte ich, weiß ich gar nicht, also es ist selten so, überall, die Menschen waren wirklich einfach schön. Ja.
Also, das ist schön, ja.
Falls du mal einen Ausflug machen wolltest.
Genau. Ja.
Ich glaube, bedanke mich.
Ich sag danke.
Hättest du noch irgendein Thema, das du ansprechen wolltest?
Na, wir haben jetzt einen sehr breiten Bogen besprochen, finde ich. War angenehm, sehr schön.
Danke. Ja, dann noch toi 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 für die sozusagen Demonstrationspläne gegen die Böller.
Ja.
Für euch beide.
Genau.
Herzlichen Dank fürs Kommen, es war eine Freude.
Ich bedanke mich.
Es war wunderbar, das Kennenlernen, danke.
Danke.
Und noch ein schönes Leben, so ungefähr.
Genau.
Dankeschön.
Dir auch und allen Zuseherinnen auch.
Genau. Dankeschön.
Danke.
Danke.